So, Hare Krishna, ich möchte zunächst einmal, bevor ich anfange, über mein Thema zu sprechen, sagen, wie froh ich bin, wieder in St. Gallen zu sein. Es gibt zwei Gründe für meine Freude. Die erste ist, einfach zu sehen, wie kontinuierlich und beständig diese Bhakti-Sangha-Treffen stattfinden. Ich glaube, wir haben vorhin mit Syamananda ausgerechnet ungefähr seit 10 Jahren, seit 10 Jahren. Ihr könnt ja fast bald so ein Jubiläumsfest machen. Seit 10 Jahren regelmäßig, das ist ein, man merkt es auch, wenn man hierher kommt, es ist wirklich ein heiliger Ort, dadurch, dass so viel, oft über Krishna gesprochen wurde und so viel seine Herrlichkeiten besungen wurden. Es ist eine leichte Atmosphäre. Der zweite Grund für meine Freude ist ein etwas egoistischer Grund. Heute ist der letzte Vortrag von einer zweimonatigen Vortragstour, die mich durch Südafrika und Amerika und ich weiß gar nicht wohin überall getragen hatte. Also es sind so viele Stationen, dass man, wenn man dann morgens aufwacht, die erste Frage hat, wo bin ich denn gerade? Also noch immer in der materiellen Welt, oder? Und ist also jetzt der letzte Tag und wir freuen uns einfach wie kleine Kinder darauf, nach Goloka Dham zu kommen. Und als ich heute Damodar Priya fragte, und sie mir ähnliche Gefühle zum Ausdruck machte, also dass sie sich auffreut, jetzt endlich nach Hause zu kommen, nach Goloka Dham, habe ich geschmunzelt und gedacht, ja, so geht's mir auch. Also natürlich ist der erste Grund wichtiger für euch als der zweite Grund. Ich mich freue wegen euch. Ich möchte heute sehr gerne über ein Thema sprechen, was ich meines Erachtens für sehr wichtig halte für Menschen, die auf dem Bhakti-Marga, dem Pfad der Bhakti, Fortschritte machen wollen. Sehr oft sprechen wir über Liebe zu Krishna. Aber was ist mit der Liebe von Krishna zu uns? Da schmutzelt der Josef. Das ist ein gutes Thema, Josef, wie ich sehe. Liebt uns Krishna? Sieht Krishna unsere Bemühungen? Sieht Krishna, durch was für Anstrengungen wir teilweise gehen? Sieht Krishna unsere Kämpfe, unsere Zweifel, unser Suchen nach Antworten? Und in welcher Weise beantwortet er sie, wenn er das sieht? Und darüber möchte ich gerne sprechen heute. Ich möchte meine Vorlesung einleiten mit einem Treffen, das mir vor einigen Jahren sehr schwer zu denken brachte. Ich habe einen langjährigen Freund, Burijan Prabhu, mit dem wir seit einiger Zeit, ich glaube seit 5 oder 6 Jahren jetzt schon, regelmäßig das Govardhan-Retreat ausführen. Ein sehr tiefes und sehr spirituelles Event am Hügel von Giriraj, was, soweit ich erfahren habe, eine unglaublich große Zuhörerschaft anzieht. Diejenigen, die teilnehmen, sind immer ungefähr so, ja, ein bisschen über 50, 60, 70 Teilnehmer letztes Jahr, manchmal dann 100. Aber die es hören, gehen in die Tausenden, weil all diese Recordings, die Aufnahmen von den Vorlesungen und Vorlesungsreihen, die dort stattfinden, sehr, wie soll ich mich ausdrücken, Anklang finden in der Devotee-Welt und oft kopiert werden und wieder gehört werden und sogar Sterbende während ihres Sterbens begleitet. Bhakti Tirtha Maharaj hat die Vorlesung oft gehört. Ja, und nach dieser einen Woche nehmen wir uns dann immer Zeit für unsere Freundschaft und gehen an bestimmte heilige Orte in Vrindavan, wo wir den ganzen Tag nichts anderes tun, als ja, gemeinsam über die Themen sprechen, die uns bewegen. Wir sind manchmal lange am Diskutieren. Wir nehmen immer ein bisschen Prasadam mit oder betteln uns Prasadam zusammen und haben so einen Lieblingsplatz, den wir auch immer aufsuchen, nämlich das Ufer der Yamuna. Und am Ufer der Yamuna haben wir ein Gespräch geführt, von dem ich euch einen kleinen Ausschnitt wiedergeben möchte. Wir sprachen darüber, was unser Haupthindernis ist, um uns Krishna hinzugeben. Und nachdem wir so hin und her gesprochen hatten, unterbrach mich dann Burijan Prabhu und sagte, ich denke, das Haupthindernis ist, dass wir tief im Innern das Gefühl haben, dass Krishna uns nicht liebt. Dass Krishna uns aufgegeben hat. Dass wir zu weit gefallen sind, um uns direkt an Krishna zu wenden und eine direkte Erwiderung von Krishna bekommen können. Und als er das sagte, habe ich gedacht, also ich glaube, das größte Hindernis ist nicht das, sondern das Ego, das eigenbestimmte Denken. Aber später dann habe ich oft darüber nachgedacht, weil mein Freund das eben in einer solchen Vehemenz sagte. Es brach so richtig aus ihm hervor. Wir waren beide in der Yamuna, als wir das diskutierten. Es war Winter, sehr kalt, und wir hatten nicht ein Vollbad genommen. Wir knieten also bis hier in der Yamuna und diskutierten und waren dann schon eine Stunde zusammen am Diskutieren in dieser Yamuna, bis wir merkten, huch, was ist denn das für eine seltsame Position hier? Haltet ihr es für möglich, dass Krishna euch liebt? Nicht jetzt einfach sagen, ja, weil es so schön, schön modern klingt, sondern liebt euch Krishna? Und wenn ja, woran merkst du denn das? Und wenn nein, woran merkst du denn das? Eine gute Frage, nicht? Die Danga-Spielerin denkt schon intensiv nach. Darüber möchte ich eben sprechen. Am Ende der Vorlesung werdet ihr anders denken darüber, hoffe ich, als am Anfang der Vorlesung, weil ihr noch vielleicht ein paar Überlegungen bekommt. Nun, lass uns anfangen in der spirituellen Welt. Die Natur der spirituellen Welt ist, dass Krishna ein unbegrenztes Maß an Zuneigung für seine Devotees empfindet. Krishna zieht seine Devotees an mit dieser Zuneigung, mit dieser Liebe. Und so ist eines seiner ganz besonderen Eigenschaften, dass er von Devotees umgeben wird, die voll mit großer Liebe sind, von unbegreiflich großer Liebe, weil sie eben diese liebevolle Beziehung zu Krishna verspüren. Sie verspüren die Liebe Krishnas und entgegnen diese Liebe. Krishna wirkt auch sehr, sehr anziehend für seine Devotees, sodass sie ihn gar nicht anders können, als zu lieben. Das heißt, dass Krishnas, wenn jemand den Darshan von Krishna nimmt, Krishna sieht, dann ist es für den Devotee unglaublich schwer zu entscheiden, wohin er denn hinschauen soll. Weil eben alles an Krishnas transzendentaler Form so anziehend ist, dass der Devotee sich nicht auf eines konzentrieren kann. Der Welt, in dieser Welt zum Beispiel, wenn man die Schönheit eines Menschen betrachtet, ist vielleicht seine Nase besonders schön oder der Schwung seiner Augenbrauen oder vielleicht seine wohlgeformten Knie. Es ist immer etwas, was besonders hervortritt, aber bei Krishna gibt es nicht das alles wunderschön. Doch trotzdem wird gesagt, von all den Aspekten seines transzendentalen Körpers, die alle mit wunderschönen Monden verglichen werden, ist sein Gesicht am schönsten. Und von seinem Gesicht wiederum ist der untere Teil, also unter der Nase, ich will das nicht jetzt bei meinem Gesicht zeigen, weil das absolut sich nicht eignet als Vergleich, aber ist der untere Teil besonders schön, weil sein Lächeln dort ist und seine Lotuslippen. Trotzdem ist Krishna wunderschön. Madhura Smitasya, sein Lächeln ist das Schönste. Aber trotzdem, wenn seine Devotees versuchen, ihn zu beschreiben, dann enden ihre Beschreibungsversuche meistens in der Wiederholung des Wortes Krishna ist so lieblich. Madhuram, 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 Madhuram. Sie können also gar nichts mehr weiter sagen als lieblich, 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 lieblich. So, Krishna zieht seine Devotees an. Krishna, die ihm hoffnungslos sind, sie hingegeben zu ihm. Und Krishna liebt seine Devotees in einer bedingungslosen Zuwendung in der spirituellen Welt. Diese Liebe ist Krishna auch bereit, seinen Devotees in dieser Welt zu erweisen. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, Samohang Savabhuteshu, dass er allen Lebewesen gegenüber gleichgesonnen ist. Denn er sagt, er ist der Vater aller Lebewesen. Ein Vater darf niemanden bevorzugen. Auch der spirituelle Meister sollte all seinen Schülern mit gleicher Zuneigung begegnen. Sehr wichtig, damit sie wachsen können. Aber trotzdem sagt Krishna, dass er seinen Devotees gegenüber eine besondere Zuneigung hat. Der große Devote Baladev Vidyabhushana fragt, ist das nun eine Schwäche, dass Krishna also nicht allen gegenüber gleich ist, sondern anscheinend seine Devotees in besonderer Weise bevorzugt. Und Baladev Vidyabhushana kommt zum Schluss, nein, das ist eigentlich keine Schwäche, sondern das ist eine juwelenhafte Eigenschaft. Krishna ist nicht einfach ein gleichgültiger Lieber, sondern ein sehr involvierter und intensiver Liebender, der sehr auf die Liebe reagiert. Er ist nicht, wie Baladev Vidyabhushana sagt, vergleichbar mit einem Kalpavriksha-Baum, einem Wunschbaum. Der Wunschbaum, der reagiert auf die Wünsche eines jeden. Jeder, der vor den Wunschbaum tritt, dem Kalpa Vriksha, ganz gleich, wer er sein mag, wird seine Wünsche dort in Erfüllung bekommen sehen. Das ist übrigens unsere Chance, nebenbei gesagt. Wenn ihr nach Vrindavan geht, dann solltet ihr Baumliebhaber werden. Und zwar Liebhaber von dem Kalpa Vriksha Baum, dem wunscherfüllenden Baum, der eure spirituellen Wünsche erfüllt. Also der achtet nicht darauf, ob man qualifiziert ist oder nicht. Der bevorzugt niemand. Der Kalpa Vriksha Baum gibt, worum man ihn bittet. Aber Krishnas Liebe ist nicht so, dass er einfach neutral allen das gibt. Und das liegt an der Eigenschaft von Krishnas Devotees. Die Verehrer sind nämlich nur angezogen zu einem Wunschbaum, solange dieser Früchte gibt, ihre Wünsche erfüllt. Aber ein Devotee, ein richtiger Devotee, ist so angezogen zu Krishna, dass es ihm letztendlich gleichgültig ist, ob sich Krishna ihm offenbart oder nicht. Ob Krishna ihn belohnt oder nicht. Ob Krishna etwas erwidert. Und weil Krishna seinen Devotee, diese hervorragende Eigenschaft seines Devotees sieht, kann er nicht neutral sein und nicht automatisch auf die sein. Krishna fühlt sich dazu verpflichtet, seinen Devotees seine bedingungslose Liebe zu geben. Ein anderer Unterschied ist, dass ein Wunschbaum niemals angehaftet ist an seine Verehrer. Krishna jedoch ist total angehaftet an seine Devotees. Er sagt zum Beispiel, wer meine Devotees, die Pandavas liebt, er liebt mich. Und wer die Pandavas hasst, der hasst mich. Und er sagt auch, ich liebe diejenigen, die die Pandavas lieben, und ich habe nichts übrig für diejenigen, die die Pandavas hassen. Er ist sehr, sehr parteilich. Er ist sehr angehaftet. Nicht wie ein Baum, ein Wunschbaum. Er ist so angehaftet an seine Devotees, dass er, sagen wir mal, seine Devotees, sogar diejenigen nicht mag, die seine Devotees nicht mögen. Als Nishingadev erklärt er, ich werde Hiranyakashipu augenblicklich töten, weil er Prahlad versucht zu beseitigen. Und ich werde das tun, obwohl Brahma ihm eigentlich Segnungen erteilt haben, die es fast unmöglich machen, ihn zu töten. So nimmt Krishna dann die Form von Narsingadev an. Er ist also nicht ein es geht darum, Krishna ist nicht ein neutraler Liebender, der einfach nur so nach einer Formel liebt, sondern er ist ein involvierter Liebender, ein Freund seiner Devotees. Allerdings müssen wir verstehen erst einmal, was für Arten von Liebe es gibt. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Liebe. Es gibt viele Arten von Liebe, aber man kann sie kategorieren in die väterliche Liebe und die mütterliche Liebe. Das sind so bestimmte Qualitäten von Lieben. Eine Mutter liebt ihr Kind immer ohne Bedingung zu stellen. Das Kind kann ein gemeiner Verbrecher sein. Die Mutter wird ihn lieben. Bei einem Kind ist es so, dass das Kind nur da sein muss, existieren muss und dafür schon geliebt wird von der Mutter. Die väterliche Liebe ist eine andere Art von Liebe. Die väterliche Liebe ist eine Liebe, die sich an bestimmte Bedingungen knüpft. Zum Beispiel an Erwartungen. Der Vater liebt seine Kinder, wenn sie zur Schule gehen und gute Noten erbringen, wenn sie ihre Hausaufgaben tun. Ihr kennt das wahrscheinlich als Kinder, nicht? Da lacht die kleine Medanga-Spielerin, das kleine Medanga-Wunderkind. Das sollte ich jetzt nicht sagen, sonst wärst du womöglich noch ein wenig also stolz vielleicht. Ja. Nein, das sind zwei Arten von Lieben, die wir in dieser Welt finden. Ich weiß das in meiner Familie. Ich habe also niemals Hausaufgaben gemacht. Ich habe niemals ein gutes Schulergebnis bringen können. Nur im Reden war ich immer gut. Reden, Aufsätze und eigene Aufsätze schreiben. Da habe ich immer eine 1 gekriegt und konnte sogar die Stadt Hamburg in einem Wettbewerb gegen andere Städte vertreten, im Vorlesen damals. Ja, da war ich zu aufgeregt, da habe ich verloren. Krishna, oh, wenn man sich so erinnert. Ne? Und ich weiß, mein Vater war immer Also immer darauf, mich zu trainieren und mich zu schulen. Und ja, war immer ein Trainer. Wenn ich abends um 2 Uhr nachts zurückkam, wartete er an der Schwelle des Hauses und sagte: Atme mir in den Mund hinein, ich will wissen, was du heute zu dir genommen hast. Oder Krishna. Mehr will ich in diesem Zusammenhang nicht offenbaren. Die Mutter hatte immer gesagt, nein, lass ihn, er hat ein gutes Herz. Aus ihm wird noch mal was. Er ist ein bisschen... Als ich schwanger war, hatte ich Sonnenbrand und das ist wahrscheinlich in sein Temperament reingegangen. Und die war immer so entschuldigend und hat manchmal mich in Schutz genommen, wenn mein Vater mit seiner Liebe am Ende war und so weiter. So, Krishna in der Bhagavad Gita erzählt, dass er sich seinen Devotis in dem Maße hingibt, wie sie sich ihm zuwenden. Das ist eine bestimmte Bedingung, die er stellt. Wenn ein Devotee sich ihm sehr zuwendet, dann tut Krishna sich ihm sehr zuwenden. Wenn ein Devotee nicht so viel Hingabe, nicht so viel Bhakti zeigt, nicht so viel, dann schweigt Krishna auch. Krishnas Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Oder in der Bhagavad Gita im letzten Kapitel sagt er, dass er etwas erwartet. Savadamang Parijaja, gebe alle Dharmas auf und gebe dich mir hin. Dann werde ich dich beschützen vor allen Reaktionen, fürchte dich nicht. Seine Liebe scheint an Bedingungen geknüpft zu sein. Allerdings hat Krishna, wie Prabhupada sagt, ein weibliches Gegenstück. Das ist in Krishna, wir sprechen von Radha Krishna, das ist eine Einheit, das göttliche Paar. Und Radharanis Liebe hat mehr diese mütterliche Qualität. Es gibt, Rupa Goswami spricht darüber im Ujjwala Nilamoni, wie Shrimati Radharanis Liebe sich so mehr mütterlicher Art über die Devotees ergießt. Allerdings über die Devotees, die schon eine Beziehung mit Krishna haben. Jemand, der keine Beziehung zu Krishna hat, der wird sich nicht direkt an Radharani wenden können. Denn Shrimati Radharani schaut besonders nach denjenigen, die eine Beziehung zu Krishna haben. Das ist ein gewisses Mysterium, was den Bhaktas offenbart wird während ihres Sadhanas. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Jedoch kommt Krishna, um auch seine mütterliche Liebe den bedingten Seelen zu zeigen, als Chaitanya Mahaprabhu. Er kommt als Krishna in der Gemütsstimmung von Radharani und als Chaitanya Mahaprabhu erweist er seine mütterliche Liebe, das heißt seine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, auch den Lebewesen innerhalb dieser materiellen Welt. Wenn Chaitanya Mahaprabhu, als Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, hat er Liebe zu Gott verteilt, ohne Bedingungen zu stellen. Es gibt einen tollen Schluck in diesem Zusammenhang aus dem Adi. Wo ist der? Nee, das ist nicht Adi-Lila. Ich habe hier die Referenz ehrlich gesagt nicht. Mage vana mage keho patra va apatra iha vicharu jane dhea matra. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat nicht einmal die Frage gestellt, wer um diese Liebe bat, beziehungsweise wer nicht darum bat. noch wer geeignet war oder ungeeignet, sie zu empfangen. Nein, Chaitanya Mahaprabhu verteilte die Früchte des hingebungsvollen Dienstes an alle. Doch, das stimmt, das ist aus dem Adi-Lila, 9. Kapitel, Text 29. Chaitanya Mahaprabhu ist also die Form Krishnas, in der er in der Gemütsstimmung Radharanis, das heißt in der Gemütsstimmung der bedingungslosen Liebe, kommt und den bedingten Seelen, das heißt uns, bedingungslos Liebe offenbart. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns als zutiefst gefallen ansehen, das tun meistens diejenigen, die sich in eine Sicht der Realität begeben, dann werden wir dazu kommen zu verstehen, dass uns die bedingungslose Liebe mehr nützen wird als eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, weil wir eben nicht diese Bedingungen erfüllen können so leicht. Ich wollte hier einen kleinen Punkt machen. Yes. Seht einmal, um richtig Bhakti zu empfinden in dieser Welt, muss eine bedingte Seele ein Investment von Bhakti von oben kriegen. Ist wie ein kleiner Business. Wir haben jetzt so einen kleinen Business, den Vastu-Resonator. Oder wie war das? Vasati-Resonator, ein Gerät. Entwickelt, was also die Erdstrahlen alle wegbringt, ein feuchtes Haus trocken liegt und ein trockenes Gebiet feucht macht. Also ein ganz geniales Gerät, was wir auf der Veda-Akademie entwickelt haben. Und was wirklich unglaublich in dem Bauwesen von Interesse ist. Allerdings sind wir so ein kleines Business. Wir sind so arm, wenn wir daraus wirklich etwas machen wollten, aus diesem Gerät, dann müssten wir am besten von Siemens, Bosch oder hier heißt es Ziba Geigi, nimmt 50 Millionen Schweizer Franklis und dann könnt ihr das, die Werbung machen, die Dinger überall hinhängen, ausprobieren lassen, Forschung machen und dann würden wir das unglaublich verbreiten können. Aber ohne dieses Investment werden wir wahrscheinlich arme Hare Krishnas bleiben. No problem. Man braucht nicht Geld. Wer braucht schon Geld hier? So, diesen Vergleich möchte ich jetzt auf ein wichtiges Thema, nicht auf Geld bringen. Wenn wir von Krishna, Liebe zu Krishna kriegen, wenn die Früchte der Liebe in uns, zu uns verteilt werden, oh Kinder, dann können wir anfangen mit unserer Bhakti-Ausübung. Und deswegen bittet der Devotee um die Kraft der Bhakti-Shakti, die von oben kommt, die ein Capital Investment in Englisch ist, ein Investment von oben. Dann kann er anfangen mit seinem spirituellen Leben und so weiter. Das ist sehr wichtig für einen Devotee. Und er wünscht sich das, er geht zu Chaitanya Mahaprabhu, weil Chaitanya Mahaprabhu Krishna in der Stimmung Radharanis ist, die mütterliche Liebe, die bedingungslose Liebe auch in die Welt hineingibt. Ich möchte euch heute ein kleines Lila erzählen von Lord Gaurangas mütterlicher Liebe. Lord Chaitanyas mütterlicher Liebe. Einst, so heißt es, beschloss Lord Chaitanya Mahaprabhu, die Energien Gottes zu manifestieren. Es heißt, wenn man die Energien Gottes respektiert, wird die eigene Hingabe fixiert im Herzen. Wenn wir zum Beispiel die Bhakti-Energie, die Bhakti-Shakti respektieren, wenn wir die Chladini-Shakti respektieren, wenn wir auch die materielle Welt respektieren als eine Energie des Herrn Mayas, wenn wir Maya respektieren, können wir dadurch, dass wir die Energie Gottes respektieren, auch Gott bewundern und fest in unserer Hingabe zu ihm werden, weil wir sagen, er ist so wunderbar. So Lord Chaitanya beschloss an diesen einen Abend, als die Energien des Lord, des Herrn, ein großes Tanzfest zu machen. Er wollte tanzen als Rukmini, als Kamala, als Janaki, als Mahalakshmi, als Parvati, als Ganga und so weiter. Aber er sagte zu seinen Devotees, meine lieben Devotees, ihr werdet die Energien Gottes sehen heute Abend. Ihr werdet mich sehen als die Energie des Herrn. Und ich kann nur darauf hinweisen, dass nur diejenigen bei diesem Tanz dabei sein können, die selbst kontrolliert sind. Deren Sinne völlig unter der Kontrolle stehen. Denn das sind unglaublich schöne Manifestationen. Die Energie ist immer weiblich.
Da sagte Advaita, der Ältere. Und dann Srivaspandi, der Verheiratete. Mein Herr, unsere Sinne sind nicht unter der Kontrolle. Wenn wir deine wunderschönen weiblichen Formen sehen, die weiblichen Formen Gottes, wer weiß, was passiert mit unseren Sinnen.
Als das die Devotees hörten, sagten wir, was, wenn Advaita das sagt und Srivaspandi, dann sind wir ja erst recht unqualifiziert. Und sie sagt, mein Herr, wir werden bei diesem Tanz nicht gegenwärtig sein können. Lord Chaitanya sagte, macht euch keine Sorge, ich werde euch beschützen, dass ihr nicht plötzlich so eine ungebührliche Anziehung entwickelt. Und dann verkleidete sich Chaitanya Mahaprabhu und nahm zuerst die Form von Rukmini an, die erste Königin von Krishna, die weibliche Shakti. Und er konnte schon gar nicht auf die Bühne kommen, weil Lord Chaitanya in die Bhava kam, in die Gemütsstimmung und sich in der Gemütsstimmung tatsächlich in Rukmini verwandelte. Mit dem Nagel schrieb er einen traurigen Brief in den Sandboden. Mein Herr, schrieb er, ich bin nicht dazu bestimmt, von Shishupal geheiratet zu werden. Du musst kommen und mich retten vor dieser Heirat. Wie kann ein Schakal das nehmen, was für einen Löwen bestimmt ist? Wie kann Shishupal mich nehmen, wo ich doch nur für dich bestimmt bin? Wenn du denkst, dass ich nicht geeignet bin, von dir akzeptiert zu werden, oh mein Herr, dann möchte ich so lange Geburt nehmen, bis du mich akzeptierst. So schrieb er in traurigen Briefen, traurigen Brief an den Höchsten und weinte dazu mit Tränen. Und dann kam er auf die Bühne, als die Devotees die Schönheit von Gauranga in der Form von Rukmini sahen, der diese weibliche Energie zeigte. Konnten sie vor Ekstase nichts sagen und sanken in Tränen auf den Boden. Hare Krishna. Nektar. Was noch? Das ist alles sehr, sehr spezifisch. Lord Chaitanya, alle Devotees hatten das Gefühl, als sie Lord Chaitanya in der mütterlichen Form sahen, in der weiblichen Form, als sei ihre Mutter jetzt aus der spirituellen Welt herabgekommen. Und sie weinten in der Ekstase und vergaßen sich selber. Lord Chaitanya Mahaprabhu lachte dann laut und wurde zu Mahachandi, eine andere Form der weiblichen Energie, die meistens in Gemeinschaft mit der materiellen Energie ist. Er wurde zu Mahakoti Yogeshwari, diejenige, die alle yogischen Kräfte unter sich hat. Und so tanzte der Herr, wobei er während seines Tanzes immer wieder Form der weiblichen Shakti annahm. Und so zeigte, dass er die Adya Shakti, die ursprüngliche Energie ist, Srimati Radharani. Hare Krishna. Stellt euch das nur bitte mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein bisschen lebendig seid in eurem Vorstellungsvermögen. Es ist fast unvorstellbar. Unsere Vorstellung hält davor an, aber wir müssen es uns so vorstellen, Gauranga Mahaprabhu ist ja Krishna, der die Stimmung, der und Krishna ist Radha Krishna, das ist eine Sache. Das ist eine Sache, eine Vastu. Und genauso wie die Flamme und das Licht zusammengehören, solange wie der genauso wie der Moschus und der Moschusduft zusammengehören und eins sind, so ist auch Radha und Krishna ewiglich eins und doch verschieden. So in dieser Manifestation zeigte nun, wurde hauptsächlich diese Adya Shakti, die ursprüngliche weibliche Energie Gottes gezeigt. Wir hören im Westen oft die Frage, ist Gott nun männlich oder weiblich? Und die Antwort ist erst beides. Beide Aspekte sind in ihm in einem enthalten. Und Lord Chaitanya zeigte jetzt aber in diesem Tanz nur die weibliche Energie. Und er tanzte und tanzte als die Personifizierung der Bhakti, des hingebungsvollen Dienstes. Und am Ende der Nacht, als die Sonne aufging, nahm er die Devotis auf seinen Schoß, so wie die Mutter ihre Kinder auf ihren Schoß nimmt. In der gleichen Art und Weise nahm er die Devotis auf den Schoß. Krishna. Als die Nacht endete und die Sonne aufging, weinten die Devotis, denn sie wussten, jetzt kommt dieser mütterliche Aspekt Gottes, der mit der mütterlichen Liebe alle Lebewesen umarmt hat und sie angenommen hat, so wie sie waren, wie die Mutter ein Kind auf den Schoß nimmt, auch wenn es schmuddelig ist und vielleicht ein bisschen intensiv riecht. No problem für die Mutter. Nicht? So nahm sich der Herr den Devotees an. Und so hatte er bestimmt, was er in der Bhagavad Gita sagt. Pitaham Asya Jagato Mata Data Pitamaha. Ich bin der Vater des Universums, die Mutter, der das erhält und der Großvater. So hat Krishna Chaitanya Mahaprabhu seinen Devotis gezeigt, dass er sie mit mütterlicher, das heißt bedingungsloser Liebe sieht. Es ist ein sehr vertrauliches Spiel, ein sehr vertrauliches Lila, was in Chaitanya Bhagavat in allen Einzelheiten ausführlich beschrieben wird. Ich möchte jetzt meine Vorlesung in einen einfach verständlichen Rahmen hinein tun. Ich möchte euch erinnern, dass Krishna seine Devotees liebt. Damit ist meistens, wenn wir von Krishna sprechen, hat er eine Liebe zu den ewigen Seelen, zu den ewigen Parishads, den ewigen Gefährten in der spirituellen Welt. In der materiellen Welt ist er seinen Devotees auch besonders zugetan. Allerdings achtet er als Krishna sehr auf unsere Qualifikation. Krishna wird sich nicht jedem so leicht offenbaren. Wenn er jedoch in seiner mütterlichen Stimmung kommt, dann kommt er als Chaitanya Mahaprabhu, der Vater der Sankirtan-Bewegung, der Vater der Hare Krishna-Bewegung, der uns allen aufnimmt, trotz unserer Disqualifikation. Ich bin der festen Ansicht, dass es uns in unserem spirituellen Leben gehen muss um die mütterliche Seite von Krishnas Liebe. Diejenigen, die schon ein bisschen mehr älter sind im Krishna-Bewusstsein, können sich an Srimati Radharani wenden, auch direkt, und werden dort großen Reichtum finden in ihrem spirituellen Leben. Aber alle, auch die Alten und die Jungen, sollten wissen, dass sie unbedingt aufgehoben sind bei Chaitanya Mahaprabhu. Es heißt, wenn man sich an Chaitanya Mahaprabhu wendet, wird man leicht eingehen in den Ozean von Radhas Liebe zu Krishna. Hare Krishna. Hoffentlich ist das verständlich für euch alle. Und wenn nicht, macht es nichts, dann muss man es einfach hören. Und glücklich sein, zu verstehen, dass Krishna-Bewusstsein so viele Tiefen in sich birgt, wie wir sie nicht in einem Leben ausloten können. Es geht immer ein bisschen tiefer noch. So. Gut, jetzt möchte ich mal sehen, sind hierzu oder auch zu einem anderen Thema irgendwelche Fragen. Ich hörte, die St. Gallner Bhakti-Sangha-Treffen sind von außergewöhnlichen, sind also sehr da wird viel diskutiert, hörte ich. Das kann man so sagen. Vrindavan Chandra. Mhm. Any question? Yes. Ich trinke mal eine Tasse Wasser, während ihr angestrengt über eure Fragen nachdenkt. Wenn ihr keine Fragen habt, habe ich was für Shyamananda, sage ich gleich. Wir haben uns im Wagen unterhalten über wie Krishna über Shivas Identität mit Krishna. Sagen wir mal so, wir können nicht die ganze Diskussion wiedergeben, weil es sonst zu lange wäre. Da gibt es in der Bhakti Sandhava ein Zitat, das ist das 213. Anuchetya, Text 1, heißt Shota Bhaktas Tveke Shiguru Shri Shivas Yacha Bhagavata Sahabeda Drishtimtat Priyatamat Venaiva Manyate. Pure devotees say that the spiritual master and Lord Shiva are both non-different from the Supreme Personality of Godhead. They are seen in this way because they are both very dear to the Lord. Also das deutet darauf hin, dass wir Shiva als nicht verschieden von Krishna sehen. Oder von der Persönlichkeit Gottes. Nicht? Pure devotees say that the spiritual master and Lord Shiva are both non-different from the Supreme Personality of Godhead. They are seen in this way because they are both very dear to the Lord. Sind also sehr, dem Herrn sehr lieb und deswegen auf einer, ja, auf einer Ebene, so wie eine Familie, nicht? Wo sie sind ganz nahe an dem Herrn in dieser Liebe. Und so sagen wir, Shiva ist nicht verschieden von dem höchsten Herrn. Ich fand es so interessant, weil ich das sehr oft gesehen habe in meinem spirituellen Leben. Wenn man tief über ein Thema diskutiert und tief über ein Thema nachsinnt, dann kommen sehr oft Antworten aus den Schriften, die uns plötzlich Antworten geben auf unsere Fragen. Goethes Mutter, der deutsche Dichter Goethe, hatte eine Technik. Wenn immer sie eine Frage hat, hat sie zum Herrn gebetet und die Bibel aufgeschlagen und sehr oft eine Antwort auf ihre Fragen bekommen in der Bibel. Manche Devotis, ohne jetzt von Goethes Mutter inspiriert zu wissen, zu sein, machen das Ähnliche. Ich selber denke, wenn man, ja, man kann das wohl machen, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine, sagen wir mal, ich habe das nirgendwo in den Schriften gefunden, dass man So Krishna sagt, sprich zu mir, Krishna. Und dann, und dann kommt vielleicht nicht unbedingt eine Antwort, denn wir können ja Krishna nicht befehlen, zu uns zu sprechen. Aber Obwohl vielleicht es an dem Aufblättern der Schriften nichts so drin ist, habe ich sehr oft gesehen, dass Krishna in dreierlei Art und Weisen unsere Fragen beantworten. Als Sadhu,
ist die Devotee des Herrn also, als heilige Schrift, in der heiligen Schrift, in der Shastra, aber auch in Form der Überseele.
Srila Bhaktivinoda Thakur sagte dazu einmal, dass die Sprache der Überseele zu der bedingten Seele das Gewissen ist, the conscience in Englisch.
Nicht consciousness, sondern conscience, das Gewissen in Deutsch. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön, dass das Bhaktivinoda Thakur sagt, auch ein Devotee sollte niemals etwas tun, was nicht durch die Stimme des Gewissens bestätigt wird in ihm. Wenn es gegen sein Gewissen geht, das heißt gegen das, was er im tiefsten Kern für wahr empfindet, dann sollte er es nicht tun. Das ist nicht gut. So, Krishna offenbart sich in diesen drei Formen seinen Devotees. Ja, als durch die Worte der anderen Devotees, durch die Heiligen Schrift und auch durch die Überseele im Herzen. Ich möchte sehr gerne, weil ihr keine Fragen habt, dachte ich, stelle ich jetzt ein paar Fragen, um die spirituelle Entwicklung. Wie, das ist ja das Hauptthema für die Devotees. Wie geht es voran in meiner spirituellen Entwicklung? Ich möchte euch auch inspirieren, wenn ihr mit die Devotees zusammenkommt, nicht trübe im Geist zu sein, sondern immer hier fragen, wie kann ich weiter vorangehen in meiner spirituellen Entwicklung? Wenn ihr diese Frage stellt, merkt ihr, dass plötzlich tausend von guten Fragen in eurem Herzen landen. Wenn ihr mit dieser Frage zu den Devotees kommt, werden auch oft verblüffende Antworten, die ganz neue Perspektiven aufzeigen, kommen, in euch entstehen und in euch kommen. Und sehr oft, wenn man diese Frage stellt, wie kann ich weiterkommen, mein Herr, wird der Herr als Überseele antworten und uns wichtige Unterweisungen diesbezüglich geben. Ich weiß, dass ich vor 5 Jahren einmal an eine mich persönlich sehr bewegende Frage kam und einfach nicht eine richtige Antwort kam, die mich im Herzen überzeugte. In der Zeit bin ich auf einen Waldspaziergang gegangen in Golokadam. Ihr St. Gallner Bhakti Sangha Mitglieder seid ganz herzlich eingeladen, vielleicht mal eine Busfahrt von hier zu organisieren, wenn ihr möchtet, und nach Golokadam zu kommen. Es ist da wunderschön. Wir sind da umgeben von einem Naturschutzpark und da sind wir dann spazieren gegangen. Und als ich so spazieren ging, hörte ich plötzlich einen unglaublichen Lärm im Wald, der mich zuerst sehr bedrückte. Ich hatte Angst. Es klang so, als wären Kada und Dushasan und ihre Horden in den Wald gekommen. Kada und Dushasan sind Dämonengeneräle. Es war richtig laut und erschreckend laut. Und ich lief schnell dran vorbei. Das kenne ich manchmal, lese ich so lange im Wald und wenn ich dann zurückgehe in der Nacht, dann heulen manchmal Füchse und Schakale, dann laufe ich auch schneller. Und an diesem Tag waren nun so Monstern, also so Monstergeräusche da. Und ich dachte schon, mein Gott, was ist denn hier los? Und es ist ein Naturschutzgebiet, da gibt es noch ganz besondere Tiererscheinungen. Irgendwann ging ich dann zurück nach Golokadam und dann hörte ich es noch lauter und plötzlich noch lauter und sah plötzlich, was die Ursache war. Wildgänse waren in dem Wald untergekommen
und hatten sich jetzt in die Luft begeben, in die Luft gehoben und dort eine V-ähnliche Formation gebildet. Und in dieser Formation sind sie dann weiter nach Norden geflogen. Woher wussten die Wildgänse, wo sie längs fliegen sollten? Wer gibt ihnen das? Die haben keine, wie in Shyamanandas neuem Auto, da habe ich einen Bordcomputer gesehen, so ein, wie nennen sich die? Orientierungssystem, ein Orientierungsleit-, Lenk-, Pfadfinder für Such- und Guiding-System, nicht? So nennt sich es, glaube ich. Nicht? Was ist deren System, was sie leitet? Ist ganz klar, die Überseele, die im Herzen eines jeden weilt. Die sagt ihnen, jetzt fliege nach Golokadam, da im Wald ist gut unterzukommen, da ist eine gute Atmosphäre, da ist ein Tempel in der Nähe und da findest du Nahrung zuhauf und da dann könnt ihr am nächsten Morgen weiterfliegen. So denke ich, ist es auch in unserem spirituellen Leben sehr oft so, dass die Überseele im Herzen da ist und wenn wir bereit sind zu hören und nicht immer nur unseren eigenen Mind und unseren Ego hören wollen, dann gibt Krishna uns im Herzen die nötigen Unterweisungen, die uns weiterführen auf unserem spirituellen Weg. Ich nenne diesen Weg den Weg der wilden Wildgans. Der Weg der Wildgans, nicht? Dass die Überseele uns eine verlässliche Information gibt, wo wir weitergehen sollen. Es ist also nicht verkehrt, wenn ein Devotee langsam lernt, nach innen zu horchen. Dabei sollte der Devotee immer bemüht sein, die Geister zu unterscheiden, den Geist der Überseele von dem eigenen Mind, dem eigenen Verstand und dem ich-bestimmten Denken. Aber ich glaube, es ist für uns sehr wichtig, wo wir doch als Bhaktas oder als Anhänger der Bhakti-Bewegung gelten möchten, ein bisschen den inneren Spürsinn zu entwickeln. Und am besten immer wieder zu fragen, mein Herr, du bist im Herzen eines jeden, du weilst, du lenkst alle, bitte zeige mir, was meine nächsten Schritte sind zu dir. Und sehr oft gibt Krishna dann Antworten, entweder direkt aus dem Herzen oder indem er Devotees zu uns sprechen lässt, denen wir in vertrauensvoll lauschender Weise zuhören. Oder vielleicht sogar, dass er seine Hände zeigt, das heißt seine göttlichen Arrangierungen, mit denen er unser Leben in bestimmte Bahnen lenkt und uns ganz bestimmte weiterführende Erfahrungen auf dem Wege zeigt. Ganz gewisse weitergehende Erfahrungen. Ich habe ein neues Wort gelernt. Gewisse Themen, aber das ist noch was anderes. Yes. Ich möchte euch sehr inspirieren. Denn Krishna hat auch diese mütterliche, das heißt die bedingungslose Liebe, wo wir nicht super toll sein müssen und super fortgeschritten, sondern wo wir einfach nur als Devotees da sein müssen. Und er ist bereit, uns diese Liebe zu haben. Er muss beide Aspekte haben. Genau wie ein Kind beides braucht, die an Bedingungen geknüpfte Liebe, sodass es sich anstrengt und sein Bestes gibt, aber auch die nicht an Bedingungen geknüpfte Liebe, die sogenannte bedingungslose Liebe, müssen wir in unserem spirituellen Leben beides verspüren, um groß zu werden in der Bhakti, um stark zu werden in der Bhakti und in unserem Vertrauen auch stark zu werden und in unserem Herzen heil zu werden. Hare Krishna. Das habe ich jetzt noch gesagt, weil ihr keine Fragen habt, aber jetzt sind doch Fragen. Ja, Shyamananda.
Also habe ich das richtig verstanden? Der Krishna hat diese beiden Aspekte der Liebe. Und die sind für uns beide wichtig, aber der Gottgeweihte sollte versuchen, nach dieser bedingungslosen Liebe zu suchen, und das kann er tun, wenn er selber möglichst bedingungslos versuche, Krishna zu lieben. Denn wenn ich Krishna mit Bedingungen liebe, dann werde ich eher seine bedingte Liebe erfahren, wenn ich versuche, ihn bedingungslos zu lieben.
Ja, sofort. Hare Krishna.
Ich kann mich an Lord Chaitanya oder an Radharani wenden, aber wenn ich diese bedingungslose Liebe Krishnas erfahren möchte, dann muss ich selber keine Bedingungen zu stellen.
Das ist jetzt natürlich ein sehr guter Punkt. Um die bedingungslose Liebe von Krishna zu verspüren, muss ich es lernen, selber keine Bedingungen zu stellen. Ist das richtig? Ich glaube, das, was du sagst, hat auch seine Richtigkeit auf einer bestimmten Ebene. Mir ging es heute um eine etwas andere Ebene, nämlich tatsächlich die bedingungslose Liebe. Wenn du schon wieder was erbringen musst, eine Leistung, nämlich dass du selber ein selbstloser Liebender bist, dann ist das keine bedingungslose Liebe mehr. Also in Siamananda geben wir jetzt nur Liebe, wenn er selber selbstlos ist. Das wäre schon wieder eine Bedingung. Mir ging es heute darum, den Devotees Mut zu machen im Herzen und also es gibt aber diesen Bereich durchaus. Krishna erwartet zum Beispiel, dass wir, Lord Chaitanya spricht darüber, dass wir zwei Dinge tun sollten, Krishna bewusst zu werden und Krishna Bewusstsein zu verteilen, also das weiterzugeben. Das ist durchaus bei Mahaprabhu ein Wunsch und eine Anweisung an alle von uns. Also das existiert auch, diese Erwartung des Herrn an seine Devotees, die Früchte des Krishna-Bewusstseins zu verteilen. Ihr wisst, in allen Weltreligionen, die ernst zu nehmen sind, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, Compassion zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen. Ohne Mitgefühl zu zeigen, Jiva Daya, hat man nicht Mahaprabhus, Mission so verstanden. Das gibt es. Aber mir ging es in der Vorlesung darum, herzlich willkommen. Mir ging es in der Vorlesung heute darum, zu zeigen, dass wir uns durchaus geliebt fühlen können, auch ohne ein Werk zu bringen, auch ohne eine Leistung zu bringen, dass wir dazu aber wahrscheinlich am ehesten bei Chaitanya Mahaprabhus und Nityanandas, Persönlichkeit anlangen, also hinkommen müssen. Da ist die Adresse, wollte ich sagen. Deswegen wird in der Gaudiya Vaishnava Philosophie immer wieder Jagai und Madais besondere Position hervorgehoben, die also wirklich sehr disqualifiziert waren. Man spricht aber in einem Vaishnava-Lied geht es auch darum, dass Krishna, der Devotee bittet, wo bist du, Krishna? Du hast ja Draupadi gerettet in ihrer Not. Komm doch bitte auch zu mir, obwohl ich unqualifiziert bin. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Devotees, uns aufgehoben zu fühlen in Liebe. Und ich finde, wir dürfen das auch, dieses Gefühl haben. Wir können das Gefühl haben, dass uns Krishna liebt, dass uns Krishna nicht vergessen hat, auch nicht in einer Welt, wo wir ihn vergessen haben. Es gibt Pancharatras, 5 Juwelen für ein Vaishnavas. Das erste ist Krishnas persönliche Form, das zweite sind die Narayan-Form, das dritte sind die Avatar-Formen, die erschienen sind in dieser Welt. Das sind die ersten drei Juwelen. Bitte lasst uns diese Juwelen betrachten. Krishna, da haben sich viele Seelen abgewandt. Dann hat er die Vaikuntha-Welten präsentiert oder offenbart, in denen er als Narayan gegenwärtig ist, als Vyuhas, als Erweiterung. Dann haben sich die Seelen noch immer nicht ihm zugewandt, sondern abgewandt und sind in die Welt gekommen. Und so ist er als Avatars gekommen. Das sind die Schätze, die wir haben. Aber noch immer haben die Seelen nicht dem Herrn zugehört. Dann ist er als Paramatma gekommen, als Überseele im Herzen. Und noch immer nicht schauen wir auf den Herrn, weil unsere Sicht so nach außen gelenkt ist. Und so kommt er als Radha Govinda, Shishigonitai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi auf dem Pfad unserer Augen, hoffentlich in unser Herz hinein. Das sind Pancharatras, fünf Juwelen, die zeigen, dass Krishna auch uns, die wir ihn vergessen haben, entgegeneilt und kommt. Also da siehst du so ein bisschen die bedingte, bedingungslose Liebe. Krishnas Suche nach dem verlorenen Diener, sozusagen. Das passt, taucht auch so ähnlich im Bibel, in biblischen Kreisen auf. Krishnas Suche nach dem verlorenen Diener. Und ich glaube, so wie der Devotee sich in diesen Aspekt hineinwagt, nämlich Krishnas Güte ihm gegenüber, dann wird sofort ein bisschen Bhakti in seinem Herzen aufflammen. Ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen so. Also das, was du gesagt hast, ist auch auf einer Ebene, und das ist ja das Wunderbare an Bhakti, das ist so vielschichtig. Nicht? Also das ist auf einer Ebene sicherlich so. Ich wollte heute ein bisschen diesen mütterlichen, diesen ganz und gar bedingungslosen Aspekt von Krishnas Liebe hervorheben, weil ich persönlich denke, dass wir darüber meditieren müssen, um ein bisschen stärker in unser Vertrauen zu werden. Wie es heißt, wenn man über die Energien des Herrn meditiert, dann diese weiblichen Aspekte des Herrn, dann wird man in der Hingabe fixiert. Damit ist dieses Bedingungslose gemeint, wie es in dem Lila von Lord Chaitanya zum Vorschein kommt. Danke, Siamananda, dass du den Ozean des Nektars quirlst. Ich habe noch jemand anderen gesehen, Vraj Mohan, habe ich deine Hand gesehen oder von jemand anderem?
Ich hätte auch eine Frage.
Oder? Ja, bitte. Dies ist der Zeitpunkt, sie zu stellen.
Warum ist es so, wenn man Krishna um Weg bittet oder wenn man Fragen an Krishna stellt, bitte zeig mir den Weg, den richtigen Weg. Warum ist es so, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, wenn man die Antwort kriegt, warum fühlt man sich auch verletzt manchmal, oder warum ist das so, man ist, einerseits ist man dankbar, ja, man hat die Antwort bekommen oder ein Zeichen bekommen, aber auf der anderen Seite fühlt man sich so direkt angesprochen und vielleicht manchmal tut das weh, es ist manchmal zu direkt, man hat nicht gewartet, dass es so direkt war. Wieso dieses Gefühl von verletzt vielleicht?
Das liegt daran, dass sich der Devotee noch nicht einig ist mit sich. Da gibt es noch zwei Seelen in seiner Brust. Das ist jetzt im herkömmlichen Deutsch, das ist nicht sehr philosophisch gesagt. Da gibt es die eine Seite, die unbedingt zu Krishna möchte. Und die andere, die bedingte Seite, die noch einen anderen Plan hat. Und manchmal leiden wir einfach so mit unserer entsetzlichen Zwiegespaltenheit, dass wir kriegen eine Antwort auf die Frage unserer devotionalen Seite hin. Und die andere Seite, ach, die will diese Antwort nicht. Die sagt dann schon, warum hast du diese Frage überhaupt gestellt? Was fällt dir überhaupt ein, dich so selbstständig hier zu machen? Was hat dich in deiner, was für eine sentimentale Phase hat dich gerade erwischt? Was für ein nicht begründetes Vertrauen ist in dich eingekehrt, dass du diese Frage überhaupt wagst zu stellen, ohne vorher meine Erlaubnis einzuholen? Vajmohan, das erlebe ich 5-mal am Tag. Heute auch wieder. Also das ist unglaublich. Auf der einen Seite, sag mir bitte. Ach, bist du dir sicher? 100%ig sicher, diesmal. Oh gut. Also ich glaube es zwar nicht, aber ich lasse mich von dir überreden. Und dann sag mir was. Und dann merkt man sofort, das war genau die richtige Antwort. Weil das Gesicht runterklappt. Und diese andere Stimme plötzlich anfängt zu sprechen. Wir sind halt uns, wir haben halt zwei Naturen, eine bedingte und eine spirituelle Natur. Und ihr, wenn ihr predigt, werdet ihr das sehr, sehr oft merken, was du sagst. Also, das kann jeder Prediger, also wenn der richtig drin sitzt und richtige Menschenarbeit macht, sieht er das 5-mal am Tag. Oder 2-mal. Also. Man muss dann einfach viel Geduld haben. Und besser man predigt durchs Anziehen, heutzutage im Kali-Yoga, wo die Menschen so irregeführt sind und gar nicht mehr wissen, gar keine Distanz zum Ego mehr haben und es beobachten können, sondern so eingenommen sind davon. Es liegt sehr oft daran, weil wir so unsicher sind im Leben, weil wir so viel eine existenzielle Unsicherheit fühlen und uns nicht angenommen fühlen und wir einfach denken, wir müssen uns behaupten. Es ist gar nicht böser Wille. Man darf da nicht enttäuscht sein, sondern es ist einfach lächeln. Hare Krishna. Prabhupada war sehr oft in der Situation, er wurde dann gefragt und er hat dann gesagt, will you follow my answer? Yes, Swamiji. Habe ich viel in den Conversation-Büchern gelesen, weil Prabhupada das schon wusste, diese Situation, von der er spricht. Will you follow my answer? Yes, Swamiji. Really? Yes, Swamiji. Ein paar hat es gesagt und dann, oh, er hat einmal dann gesagt zu seinen Schülern, wenn ich euch am Anfang gesagt hätte, was für Unterweisungen später kommen würden, hättet ihr mir niemals gefolgt. Also ich weiß das von mir her. Ja? Also, was mich betrifft, hat Prabhupada total recht. Gut, dass ich das erst später rausgefunden habe. Deswegen auch das Bhagavatam predigt sehr oft in Form von Analogien. Das heißt, Geschichten. Weil in dem Augenblick, wo ein Mensch eine Geschichte hört, hört er einfach zu, weil er in der Annahme erstmal lebt, dass es nichts mit ihm zu tun hat. Er sieht etwas anderes, außerhalb von sich. Spirituelle Lehren werden oft in Form von Analogien und Metaphern und dergleichen erzählt. Nicht? Und das heißt, Krishna wird dadurch zufriedengestellt, wenn man die spirituelle Wissenschaft auf diese Weise darbringt. Zum Beispiel, das ist die Glanztat des Brihad Bhagavatamritas. da erzählt Gopkumar seine eigene Geschichte zu dem Brahmana, der nicht weiß. Der Brahmana chantet ein Mantra, ohne das Wissen zu haben, was das Satya ist, was der Sadhana genau ist, also diese ganzen Dinge. Und Gopkumar entschließt sich, den Brahmana zu unterweisen, der nicht sehr intelligent ist, nebenbei gesagt, indem er seine eigene Lebensgeschichte erzählt. Weil und wenn wir die Geschichte von Gopkumar hören, ist unglaublich, was sie bei uns ausrichtet. Es ist noch ein bisschen leicht ein anderer Punkt, als du jetzt gefragt hast, aber ich wollte über die Wirksamkeit von Geschichten sprechen. Das eine ist, dass der Zuhörer zuhört, ohne das Ego drin zu haben. Ich habe das gemerkt, ich war bei den Anthroposophen. Kennt ihr die Anthroposophen? Von Begegnung oder von in der Schule? Gibst du in der Schule, anthroposophischen Waldorfschule, manchmal Flötenunterricht?
Nein, Schüler, die sind Lehrer dort.
Du hast Schüler, die Lehrer sind. Ich war in Dornach.
Ja.
Ja, ja. Wir haben eine Rundführung, also eine private Rundführung habe ich bekommen. Und da haben wir ein tolles Preaching-Programm gemacht, wo auch Lehrer da waren. So ein bisschen, das war klar, das waren die Aufsichtslehrer. Mal sehen, dass der Hindu-Mönch hier nicht was Schlimmes sagt. Da habe ich Steiner erstmal unglaublich gelobt. Das, also dort, wo Lobenswertes da war. Es ist viel Lobenswertes da. Und dann habe ich sogar zitiert aus seinen Schriften, wie man Erkenntnis der höheren Welten erlangt, habe ich zitiert aus dem Buch. Und das hatte ich gerade ein paar Minuten vorher ein bisschen drin gelesen. Also das. Und habe ich so philosophiert über die fünf verschiedenen Ebenen, weil die es immer mit den Ebenen haben und Stufen und so. Und dann merkte ich plötzlich, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen wegging. Und dann wollte ich die jetzt aber spirituell erwischen und da habe ich ihnen eine Geschichte erzählt. Oh, die haben begeistert zugehört. Mit Begeisterung. Und es waren sehr, sehr, es ging ums falsche Ego in der Geschichte. Wenn ich das direkt gesagt hätte, ja, also die Hölle losgegangen. Aber mit der Geschichte konnte ich sagen. Ja, wir sind Teil 2 geteilt noch. Vajramohan. Hare Krishna. Weitermachen, Vajramohan. Keine Sorge, es geht langsam weg. Gut. Any one of you still with a question? Ratna Manjari, bei dir oder guckst du einfach nur, dass du glücklich von mir bist, die Übersetzung zu Ende gebracht zu haben? Is she translating all right, Ratna Manjari? Very good, very good, very good.